Ich möchte euch bitten, eure Bibeln zu nehmen und den Hebräerbrief aufzuschlagen. Und ihr könnt euch schon mal in Kapitel 11 erstmal aufhalten oder kampieren. Wir werden heute Morgen aber die Kapitel 12, Verse 1 bis 3 bearbeiten und durchschauen. Nun, lasst mich euch mal eine Frage stellen erstmal. Wer von euch hat schon mal einen Marathonlauf oder einen Halbmarathon oder einen Triathlonlauf mitgemacht? Da ist doch tatsächlich jemand. Es gibt sehr wenig Leute, die das gemacht haben. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Ich habe das auch schon öfters mal überlegt, aber naja. Ein Marathon ist eine sehr anstrengende Geschichte. Ein Halbmarathon ist eine sehr anstrengende Sache. Deswegen machen die meisten Menschen das auch eher nicht. Nun, eine andere Sache ist, dass es Bildersprache gibt in unserem Leben. Ja? Wenn wir was kommunizieren wollen, benutzen wir sehr oft Bildersprache, um komplexe Themen einfach zu erklären. Zum Beispiel, wer schon mal mit Kindern gearbeitet hat, versteht das. Zum Beispiel in der Sonntagsschule, wenn man schwere oder sehr gewichtige theologische Themen nimmt und sie dann herunterfiltert auf ein Bild, das sehr verständlich ist. Und das kommt nicht von ungefähr, weil die Bibel ist auch voller Bildersprachen. Zum Beispiel wird unsere Zeit hier auf Erden als wiedergeborene Christen, als Menschen, die zum Glauben gekommen sind, mit einer Pilgerreise verglichen, so in Hebräer 11. Oder ein anderes Bild, das benutzt wird, ist eben das von einem Wettlauf, von einem Wettkampf. Und das ist in 1. Korinther 9 und dann auch hier in Hebräer 12, was wir uns gleich anschauen werden. Und dieses Bild von einem Wettlauf ist eigentlich ein extrem gutes Bild, ist wirklich super getroffenes Bild für unser Leben als Christen hier auf Erden. Denn in einem Wettlauf gibt es mindestens folgende Elemente. Erstens, man muss eine Vorbereitung haben, ansonsten kann man an diesem Wettlauf nicht teilhaben. Man muss einen Start haben, das ist auch ganz wichtig in einem Wettlauf, wie man wegkommt. Es ist sehr wichtig, wie man den Lauf selber begeht. Und es ist ganz wichtig, dass es auch ein Ziel gibt, wo wir ankommen, an einem Wettlauf. Das sind mindestens die Elemente, die einen Wettlauf ausmachen. Und genauso wie in einem normalen Wettlauf, in einem Marathon oder in einem Triathlon, gibt es auch in unserem christlichen Leben immer wieder Momente, wo es mal gut geht und Momente, wo es mal schlecht geht. Die schon öfters mal etwas länger gelaufen sind, vielleicht in der Schule. Ich glaube, die meisten von euch kennen noch den berühmten Cooper-Test, wo man 12 Minuten lang wie ein wilder Hirsch durch die Gegend rennt. Gibt es Momente, wo man denkt, das schaffe ich, die 12 Minuten. Und dann gibt es wieder Momente, wo man denkt, was, das sind nur 2 Minuten gewesen. Und so ist es in unserem Leben auch als Christen. Und öfters, als es uns lieb ist, kommen wir an einen Punkt, an dem wir in unserem christlichen Leben einfach müde werden und ausgelaugt sind. Der Weg zum Ziel scheint zu lange zu sein und zu schwer zu sein. Unsere Beine werden schwerer und schwerer. Und ich frage mich nun, kennt ihr das? Habt ihr sowas schon mal in eurem Leben durchgemacht oder ist bei euch alles immer ganz glatt gelaufen? Seid ihr immer ganz oben drauf, oben auf der, surft oben auf der Wave, wollte ich schon sagen, auf der Welle? Oder ist es wirklich ein Hoch und Runter in eurem christlichen Leben? Ich nehme an, dass es heute hier keinen gibt, der das noch nie widerfahren ist, dass es mal ein Hoch und ein Runter gibt. Und wie gesagt, öfters als uns lieb ist, kommen wir an diesen Punkt, wo wir fast nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und viele Christen erleben so einen Zustand, weil sie wie die dritte Pflanze in dem Gleichnis von den 4 Böden sind in Matthäus 13. Ihr kennt die bestimmt alle schon, ihr habt das schon öfters mal gelesen. Diese dritte Pflanze hat das Problem, dass sie zwar am Wachsen ist, aber neben dem ganzen Wachsen wachsen noch andere Gewächse auf. Ablenkende Gewächse, die dieser Pflanze, die gerade am Sprossen ist, jeden Saft nehmen und die ganze Lebenskraft auch nehmen. Und somit nehmen wir uns ab und zu mal, wenn wir in unserem eigenen Leben solche Dinge zulassen, die uns ablenken von dem eigentlichen Ziel, nehmen wir uns auch selber die Luft zum Atmen weg als Christen. Diese ablenkenden Einflüsse können alles Mögliche sein. Hierzulande ist es sehr oft der Materialismus und das Gefühl von Sicherheit. und Komfort und das ganze Zeug, was man so ansammelt in seinem Leben. Wenn wir diese Einflüsse zulassen, ersticken sie unseren Glauben wie ein Kerzenlicht, das man unter eine Glasglocke gestellt hat. So ganz langsam sieht man so, wie die Flamme schwächer und schwächer wird und dann am Ende erlischt. In solcher Zeit, wenn diese Flamme am Wackeln ist, suchen wir uns ganz gern Alternativen aus. Zum Beispiel, wir fokussieren unser Leben auf Autos, auf Familie oder vielleicht sogar das Selbst oder Politik. Man regt sich so gerne über Politik auf und was denn hier alles passiert. Oder Arbeit selber. Man ist irgendwie beschäftigt mit geistlichen Dingen, man geht zur Gemeinde, aber man ist irgendwie blutleer und ausgesaugt, ausgetrocknet, müde und mutlos. Ich frage mich, kennt ihr das? Man wird versucht zu denken, dass es noch etwas anderes in unserem Leben gibt, das wir benötigen, um Zufriedenheit zu haben. Weil das, was Gott uns gegeben hat und wer wir sind als Christen, das ist anscheinend noch nicht gut genug. Aber jetzt, bevor ihr denkt, das ist ein modernes Problem, jetzt wo wir so viele Sachen haben, wie Internet und Autos und iPads und alle iPhones, wie ich. Dieses Problem gab es schon länger. Dieses Problem gab es auch schon in der Zeit der Apostel. Und dieses Problem hatten nämlich auch die Hebräer im Hebräerbrief. Im Brief der Hebräer schreibt der Autor des Briefes an eine Gruppe von Menschen, welche in Gefahr liefen, sich anderen Dingen als Christus zuzuwenden. Die Hauptzielgruppe von diesem Brief, und normalerweise gehen wir ja, ist immer schwierig, eine Predigt so rauszupflücken aus dem ganzen Kontext. Wenn ich euch jetzt den Hebräerbrief erklären müsste, würden wir wahrscheinlich einen Sonntag nicht reichen. Aber nur ganz kurz umrissen. Die Hauptzielgruppe in diesem Brief sind Juden, welche zu Christus gekommen sind, welche sich bekehrt hatten, welche aber durch die Verfolgung und Vertreibung, die sie deswegen ihres Glaubens erlitten, nun ziemlich aufgerieben waren. Sie standen in akuter Gefahr, sich wieder den Werken und dem Mystizismus vom Judentum anzunehmen und wieder zurückzukehren dadurch. Dazu gab es dann auch noch Judaisier, das heißt Juden, die versuchen, die zum Glauben gekommenen Juden wieder zum Judentum zurückzuholen. Die waren auch da großen Einfluss. Wir sehen das im 5. Kapitel und ihr könnt mal euch da kurz hinblättern, 5. Kapitel. Und nachdem der Autor die ersten 4 Kapitel und fast das ganze 5. Kapitel auch noch damit verbracht hat, um die Vortrefflichkeiten von Jesus Christus aufzuzeigen, dass Jesus Christus wirklich über allem steht, legt er im 5. Kapitel nun seine Hand auf die Wunde von den Hebräern, wenn er in Versen 11 bis 12 folgende sagt. Aber über Jesus Christus, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also er geht davon aus, dass die Hebräer vorher nicht so waren. Sie sind stark gelaufen, sie sind vorangegangen, sie sind im Glauben festgestanden, aber jetzt nicht mehr. Sie waren wie der Marathonläufer, von dem ich gerade auch gesprochen habe, dessen Beine schwerer und schwerer und schwerer geworden sind, ist, je länger der Marathon vorangegangen ist. Und am Ende schon das Gefühl hat, dass er eigentlich schon am Zusammenbrechen ist, bevor er überhaupt am Ziel angekommen ist. Die Hebräer hatten etwas nötig. Die Hebräer hatten das nötig, was der Marathonläufer auch nötig hat. Und Folgendes wird in Kapitel 10, in Versen 35 bis 36 gesagt. Das ist, was beide nötig haben. Hört gut zu. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und die Frage ist nochmal, wie überlebt man einen Marathon? Wie überlebt man so einen Lauf? Ich weiß, einige würden jetzt wahrscheinlich sagen, nee, das nie. Sowas überlebt man doch nicht. Wie kommt man durch einen anstrengenden Lauf, an dem es so oft Punkte gibt, an dem man eigentlich aufhören möchte? Wie kommen wir zu dem Endziel in unserem geistlichen Leben? Wie kommen wir zum Endziel von unserem geistlichen Lauf? Du kannst so einen Lauf und auch deinen geistlichen Lauf nur dann vollenden, wenn du wirklich Durchhaltevermögen hast. Wenn du ein standhaftes Ausharren hast. Wenn du inmitten von teilweise unmöglichen Situationen immer noch aufstehen kannst und vorangehen kannst. Nur dann wirst du an dem Ziel ankommen. Es ist kein Selbstläufer. Wir werden nicht entlang gezogen, sondern es wird von uns hier was erwartet. Und zwar Durchhaltevermögen. Und das ist, was die Hebräer nötig hatten, um ihren Glaubenslauf und nicht nur vor der Ziellinie, sondern sogar hinter der Ziellinie zu vollenden. Und das ist, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier in Kapitel 10 gesagt hat. Und das, was die Hebräer hier nötig hatten, haben auch wir in unserem eigenen Leben nötig. Lass uns diese Verse in Kapitel 12 erstmal lesen, 1 bis 3. Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Soweit der Text. Und wir werden uns heute Morgen drei gewinnbringende Strategien ansehen. Und zwar drei Strategien, welche wir unbedingt anwenden müssen, wenn wir in unserem Glaubenslauf siegreich am Ende ans Ziel ankommen wollen. Drei gewinnbringende Strategien. Und diese drei Strategien sind erstens, wir müssen durch unsere Vorgänger motiviert sein. Das kommt im Vers 1 vor. Zweitens, wir müssen störende Lasten ablegen. Und drittens, wir müssen den Lauf mit Ausdauer laufen. Mit Ausdauer laufen. Heute Morgen in diesen Versen werden wir dazu aufgerufen, unser Leben zu rennen. Das ist auch der Titel von der Predigt, Renne um dein Leben. Lass uns also erstmal die erste Strategie anschauen. Wir müssen durch unsere Vorgänger motiviert sein. Vers 1. Nun, bevor wir jetzt noch weitergehen, ich habe einen Freund, der ein notorischer Marathonläufer und Triathlon-Mensch ist. Wie gesagt, ich hatte mir das auch schon öfters mal überlegt, da mitzumachen. Aber jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, wie er die 20 Kilometer gelaufen ist und dann 5 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist und dann 1 Kilometer in einem Fluss geschwommen ist, wo der Strom gegen ihn ging, mit den ganzen anderen Leuten rum, da habe ich gedacht, nee, das schaffst du nie im Leben. Du musst doch verrückt sein, sowas zu machen. Aber dann jedes Mal am Ende von dem Wettkampf, wenn er dann auch durchgekommen ist, habe ich gedacht, naja, eigentlich, wenn er das geschafft hat, mit viel Training und mit Fokus, kann ich das auch schaffen. Also wenn er das schafft und die ganzen anderen Leute, dann muss es doch eine Möglichkeit geben, das auch zu schaffen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber es ist theoretisch möglich. Und so ist es doch oft im Sport, oder? Wenn man vor einem anscheinenden, unüberwindbaren Berg steht, an dem man eigentlich... wo man eigentlich aufgeben will, bevor man schon angefangen hat, dann hilft es doch extrem, wenn man sich daran erinnert, dass es schon genügend Leute vor einem gab, die es auch geschafft haben. Alle Hochleistungssportler haben Vorbilder, welche sie dazu motiviert, besser zu werden und in Ausdauer auch zu laufen und voranzugehen. Ohne diese Vorbilder und die Sicherheit zu wissen, dass es möglich ist, diesen Weg zu gehen, kann man einfach solche Dinge nicht tun, kann man diesen Lauf nicht angehen. Und das ist die Motivation, die die Vorgänger, Vorläufer und Vorbilder mit sich bringen. Und im Wettlauf des Geistes, in dem Wettlauf in unserem Leben als Christen ist es auch nicht anders. Und so gibt Gott den Hebräern eine solche Motivation in Vers 1. Und wir lesen Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns. Die Frage ist, wer sind denn diese Wolken von Zeugen? Wer sind die denn? Was sollen diese Vorbilder sein, die zur Ausdauer motivieren sollen? Schau dich nochmal den Anfang von dem Vers 12 an. Da steht dieses kleine Wort da. Und es ist gut, dass wir hier nicht eine russlanddeutsche Gemeinde sind wie in Hellersdorf, weil gestern habe ich das bei der Jugend angesprochen und es ist schwierig, das dann zu erklären. Schau dich das Wort da an. Ich meine das deutsche Wort, nicht das. Schau dich das Wort da an. Und dieses Wort da oder weil ist immer ein sehr wichtiges Bindewort. Weil es zeigt immer auf einen Zusammenhang, den wir jetzt gerade haben, mit dem vorhergegangenen. Und das verbindet hier dieses 12. Kapitel, dieses kleine Wort da, verbindet dieses 12. Kapitel mit dem 11. Kapitel. Mindestens mit dem 11. Kapitel. Nun, diese Wolke von Zeugen, den wir hier in Vers 1 sehen, sind die Glaubenshelden, die wir in Kapitel 11 sehen. Gott ermuntert also die strauchelnden Hebräer dazu, den vor ihnen liegenden Lauf voranzugehen und zu vollenden, weil schon viele andere vor ihnen das erfolgreich geschafft haben, und zwar in noch widrigeren und schwierigeren Umständen, als sie selber drin sind. Nun könnt ihr euch wahrscheinlich fragen, was ist denn so motivierend an diesen Zeugen? Was ist denn so motivierend an diesen Glaubenshelden, dass Gott dies nun als erste Strategie gibt und sagt, den müsst ihr nachfolgen? Nun, lasst uns Kapitel 11 zusammenlesen. Ich weiß, es ist ein schönes Stück, aber hört gut zu und seht wirklich, was darin steht. Und das 11. Kapitel, da brauche ich nicht viel zu erklären, ist selbsterklärend. Das ist nämlich der ganze Zusammenhang, von dem hier Kapitel 12 ausgeht, dass wir von diesen Glaubenshelden wissen. Und sie sind die erste Motivation und die erste Strategie in unserem Kampf, um den Lauf in Ausdauer weiterzugehen. Ich fange in Vers 1 an, Kapitel 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren imstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohl gefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir dein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn als ein Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinem Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an dem Auszug der Söhne Israels und traf Anforderungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie es versuchten. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen und sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert und sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wow. Was für ein unglaubliches Kapitel, oder? Da braucht man einfach nichts mehr dazu zu sagen. Das sind die Vorbilder, die erste Strategie, die Gott uns gibt, um ausharrend unser Lauf voranzugehen. Diese Leute, alles das, was sie durchlebt haben. Lass mich euch wieder eine Frage stellen. Diese Probleme, die du hast im Leben, die dich oft dazu bringen, um mit Gott aufzuhören und dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Wie können deine Probleme mit dem vergleichen, was wir gerade gelesen haben? Ist doch eigentlich ein Witz, oder? Denkst du, dass du Gott gegenüber dich unfair behandeln fühlen kannst, weil du gewisse Dinge in deinem Leben nicht bekommst, die du dir eigentlich so gern wünschtest? Gott hat es hier geschafft, in einem einzigen Kapitel die hervorstechendsten Glaubensbeispiele, die bis dato in der Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, vorhanden waren. Und das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch so viel, 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 viel mehr von solchen Beispielen. Um nur ein paar zu nennen, die Apostel selber, die zu dieser Zeit existierten. Athanasius, Augustinus, John Huss, Calvin, Luther, Spurgeon, Müller und all die Märtyrer, die seit Abrahams Auszug ums Leben gekommen sind für ihren Glauben. In der ganzen Kirchengeschichte, überstreut ohne Ende. Und wenn wir an diese Märtyrer denken, kann ich mir nichts Schlimmeres auf dieser Seite des Himmels vorstellen, als von meiner Familie und Geliebten getrennt zu werden, um in einem Kerker vor sich dahin zu verwesen, geköpft, gehängt, zersägt, verbrannt, erstochen und gesteinigt zu werden. Oder sogar noch schlimmer, zusehen zu müssen, wie meine Frau und meine Kinder vor mir umgebracht werden, wegen des Glaubens, bevor sie mir das Leben nehmen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen auf Erden. Und viele dieser Märtyrer der letzten Jahrhunderte haben genau das durchgelebt. Wieso? Aus Glauben. Alle diese aber hielten fest an der Hoffnung, die sie durch das Evangelium bekommen haben, dass Gott das Endziel von ihrem Leben ist. Das heißt, dass wenn jemand in Christus befunden wird und seinen letzten Atemzug auf dieser Erde haben kann, nach Hause blicken kann, weil er hier nicht zu Hause ist. Lass uns nochmal in Kapitel 11, Verse 13 bis 16 lesen, weil das trifft auf die ganzen Märtyrer auch zu. Diese alle, auch die Märtyrer, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie es dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Nochmal, wie vergleichen unsere Probleme damit? Eigentlich nicht, oder? Ich denke, dass es wieder an der Zeit gekommen ist, wie schon so oft in der Kirchengeschichte, hiervon zu hören. Denn wir sind als Christen in diesem Land so dermaßen übersättigt und fett geworden von all dem Komfort und all den Dingen um uns herum, dass wir aus den Augen verloren haben, wer wir eigentlich sind und wohin wir eigentlich gehen. Dass wir mehr für den Moment leben als für das Kommende. Und die Gemeinde im Großen und Ganzen, denke ich, ist so schwach, weil ihre Mitglieder sich in den Vergnügungen dieser Welt wälzen und sich dann auch beraubt fühlen, wenn sie gewisse Dinge in ihrem Leben nicht haben, die sie denken, sie haben müssten. In einem sehr relevanten Sinn sind viele Gemeinden oder viele Christen, vor allem in Deutschland, oder was ich zumindest gesehen habe, in der gleichen Situation wie die Hebräer, die eigentlich längst hätten Lehrer sein sollen, aber das einfach nicht hinkriegen, weil sie kein geistliches Fleisch verstehen können, weil ihre Augen ganz woanders sind, als wo sie eigentlich sein sollten. Ich habe mal gehört, ein Evangelist hat mal Folgendes gesagt, ich kann nur dann sagen, dass Christus das Einzige ist, was ich brauche, wenn ich nichts anderes außer Jesus Christus habe. Aber wir können das oft nicht sagen, dass Christus das Einzige ist, was ich brauche, weil wir anscheinend noch genügend andere Dinge haben, die wir auch brauchen, bevor wir wirklich zufrieden sind. Wir haben diese, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir haben diese Leere und diese Armut verloren, die uns am Anfang so eng zu Gott geschmiedet hat, als wir zum Glauben gekommen sind. Als Gott uns gezeigt hat, dass wir nichts sind vor ihm und dass er alles ist. Wo ist es hingegangen? Es hat sich nichts geändert. Unser Blickwinkel hat sich geändert, aber in der Realität hat sich nichts geändert. Denk mal über dein eigenes Leben nach. Was treibt dich an? Was sind deine Verlangen so, Was sind deine Wünsche? Was motiviert dich, wenn überhaupt irgendwas, im Glauben weiterzugehen? Nun, ich möchte hier noch ganz kurz erklären, sagen, ich sage nicht, dass wir wieder in Schafspelzen leben sollen und in Höhlen und uns irgendwelchen Extremsituationen, nur damit wir irgendwie vor Gott gerecht stehen können. Nein, das sage ich nicht. Gott hat uns in der Tat sehr viel und mit sehr großen Dingen gesegnet. Wir sollten aber dafür dankbar sein und wir sollten gleichermaßen mit den Sachen, die Gott uns gegeben hat, realistisch auch damit umgehen, dass es nicht unser letztendliches Ziel ist, dass das nicht diese Dinge sind, die uns zufriedenstellen, sondern dass es einfach ein Geschenk Gottes ist. Und die Frage, die wir uns hier stellen sollten mit all den Sachen, die wir haben, ist, zeige ich, dass ich durch die Dinge, die mir Gott gegeben hat, dass ich immer noch Christus nötig habe und nicht die Dinge, die Gott mir gegeben hat. John Piper hat es mal so ausgedrückt, ich kenne es leider nur im Englischen, deswegen ist es nicht so parat, aber er hat es so gesagt, das Geld, das uns gegeben ist, zeigen wir dadurch, durch dieses Geld, was uns gegeben ist, dass es Jesus Christus ist, den wir nötig haben und nicht die Dinge. Und er hat es mit anderen Sachen auch noch gemacht. Autos, Häuser, Ehen. Die Glaubenshelden, die uns hier vorgehalten werden als Vorbilder, die sind genauso Menschen gewesen wie du und ich. Menschen mit Gefühlen, Menschen mit Träumen, Menschen mit Verlangen. Sie wurden durch denselben allmächtigen Gott, durch dieselbe allmächtige Gnade errettet und haben denselben allmächtigen Heiligen Geist, den auch wir haben, wenn wir Christen sind. Und sie hatten Glauben. Und zwar so, dass ihnen der Verlust von irdischen Vorzügen egal war. Verglichen mit dem, was kommen würde, was sie wussten, was kommen würde. Das Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat, dass sie so leben konnten, hat er auch uns gegeben. So wie sie können auch wir, und zwar unabhängig von unserem Umfeld und unseren Umständen, im Glauben die Hoffnung festhalten und auf das Dann schauen. Und das Dann ist nämlich Jesus Christus selber. Wenn wir ihn sehen können ohne Schleier, wenn wir ihn sehen können ungetrübt, in seiner vollen Herrlichkeit, das ist das Versprechen, das ist das Endziel. Ihr Verlangen war es, Gott hier auf Erden so lange zu verherrlichen, bis er sie nach Hause holen würde, egal was es sie kosten würde. Die Frage ist dann unser Leben. Leben wir so? Lebst du so? Lebe ich so? Fest im Glauben an Gottes Versprechen. Als Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge hier auf Erden. Das sind die Vorbilder, die Gott uns hier als erste Strategie zur Bekämpfung von Glaubensmüdigkeit gibt. Die zweite Strategie, die Gott uns hier aufzeigt, zu einem erfolgreichen Lauf, ist, dass wir störende Lasten ablegen sollen. Wir sollen störende Lasten ablegen. Verse 1 nochmal. Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und wir haben soeben von den Vorboten gehört und wir haben sie angesehen, die Vorbilder, die wir im Glauben haben, um diese Hoffnung voranzutreiben, in der wir gerade stehen. Und der Schreiber des Briefes sagt nun, wegen ihrem Zeugnis sollen wir nun störende Lasten ablegen, weil sie es geschafft haben. Wieder zum Marathon zurück. Kein Mensch kann einen Marathon laufen, 40 Kilometer überstehen, wenn er als Vorbereitung den ganzen Tag nur 10 Stunden lang im Bürostuhl gesessen ist und sich Maß reingetüffelt hat, sozusagen. Oder wenn er nichts daran getan hat, um sich fit zu halten. Wenn man so einen Lauf überleben möchte, muss man unbedingt eine Vorbereitung durchlaufen haben. Der überschüssige Speck muss weg. Man muss trainieren, man muss da Muskeln ranbringen, wo Muskeln sein sollten. Man muss sich von unnötigen Lasten trennen. Und im geistlichen Sinne bedeutet das, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die uns davon hindern, diesen Lauf zu vollenden. Und der Schreiber des Briefes nennt hier speziell zwei, und zwar Lasten im Speziellen und Sünden. Nun, das Wort, was hier als Last übersetzt wird, ist das griechische Wort Okos. Und das griechische Wort Okos hat verschiedene Bedeutungen. Und das ist sehr interessant. Zum Beispiel hat es noch Bedeutungen wie ein Tumor oder eine Masse, eine Ausdehnung, ein Gewicht, ein Hindernis. Wir leiten übrigens den medizinischen Fachbegriff Onkologie von diesem griechischen Wort ab. Und ihr wisst ja, um was es in Onkologie geht, oder? Es geht um Krebs. Im übertragenen Sinne ist es hier ein Hindernis, was uns davon abhält, voranzukommen. Aber da schwingen noch viele andere Sachen mit. Zum Beispiel, dass es sich wie ein Tumor verhält, dass es was Bösartiges ist, dass es hinderlistig ist, dass man es oft nicht erkennen kann, diese Lasten. Dass sie streuen und dass sie zerstören und den letztendlich zum Tod bringen, der sie befallen hat. Und hier in dem Kontext bei den Hebräern war das höchstwahrscheinlich Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit ist eins von diesen Lasten. Durch die Müdigkeit, die sie noch befallen hat in ihrem Glauben, waren sie wieder versucht, zu dem Regelwerk, zu den Gesetzlichkeiten vom Judentum zurückzukehren. Und Gesetzlichkeit ist ein Hindernis. Es ist wie ein Krebsgeschwür, verhält es sich. Selbst Jesus hat es schon mit den Konstrukteuren vom Judaismus, als er in Lukas 11, Vers 46 davon gesprochen hat, als er sie warnte und sagte, wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Auch dieses Problem kennen wir in Deutschland allzu gut. Seht, wem keine Gnade widerfahren ist oder wer gerade Gnade aus den Augen verloren hat, der muss sich einfach nur noch an das Gesetz klammern, um zu denken und zu fühlen, dass Gott, dass er vor Gott irgendwie gerecht sein kann. Wer keine Gnade mehr hat, hat nur noch das Gesetz. Er kann sich nur noch an Gesetzlichkeiten erinnern. Wenn ich diese 10 Punkte einhalte, dann stehe ich vor Gott okay. Und das Problem ist nur, dass wir ohne die Gerechtigkeit, die durch Christus kommt, welche durch Gnade allein gekommen ist, rein gar nichts tun können, um Gott zu gefallen. Weil es sind nicht unsere Werke, die Gott gefallen. Wenn wir heute Morgen als Christen hier sitzen, sieht Gott uns als rein und herrlich an, nicht weil wir rein und herrlich sind in dem Sinne, sondern weil er Jesus Christus in uns sieht. Es ist Jesus Christus Gerechtigkeit, die uns vor Gott gerecht stehen lässt, nicht unsere eigene. Wir sind durch Gnade allein errettet und wir werden auch durch Gnade allein diesen unseren Lauf vollenden können. Nun, könnte hier ein Einwand kommen. Der könnte so lauten. Nun, wenn das so ist, wieso rufst du uns dann heute zum Lauf auf? Wieso rufst du uns dazu auf, weiterzulaufen und Dinge zu tun? Wenn ich nichts daran tun kann, um auch im Glauben zu bleiben, wieso gibt es dann so viele Aufforderungen in der Schrift, ein heiliges Leben zu führen? Das ist eine berechtigte Frage. Die Antwort ist kurz. Und zwar von Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Seht ihr, bei Jakobus folgen Werke einem echten, erretteten Glauben, nicht umgekehrt. Werke folgen dem Glauben. Johannes Kapitel 15, dasselbe, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das Halten von Gebote, Gesetzlichkeit ist ein Resultat, und nicht Gesetzlichkeit, sondern das Halten von Gebote ist ein Resultat des in Christus Bleibens, des in Christus Seins. Es ist ein Resultat von einem Herzen, das wirklich verändert wurde. Aber die Judaisier, hier die auch mit den Hebräern sprechen würden, würden sagen, aber wenn du diese Dinge des Gesetzes nicht einhältst, dann bist du nicht bei Gott, dann kann Gott dich nicht annehmen. Und die hatten, glaube ich, 630 oder irgendwie sowas verrückte Gesetze, die sie einhalten mussten, um vor Gott gerecht zu sein. Das war absolut unmöglich. Eins der besten Dinge zum Beispiel, wenn wir evangelisieren gehen oder wenn man mit Leuten spricht, die noch überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben, nimmt man oftmals die 10 Gebote und sagt, okay, du denkst, du bist ein guter Mensch, lass uns das mal prüfen. Nenn mir erstmal die Gebote, die du kennst. Meistens können die meistens nur 3 aufzählen. Dann sagen wir, okay, nehmen wir die 3. Nicht stehlen, nicht lügen, keinen Ehebruch begehen. Nicht morden, vielleicht noch 4. Und dann fragt man sie, okay, wie steht es in deinem Leben? Hast du schon mal gelogen? Hast du dies schon mal gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Und an den paar, denen sie aufzählen können, ist eigentlich jedes von dem haben sie nie in ihrem Leben hingekriegt, gerecht zu sein vor Gott. Es ist unmöglich, nach Gesetzlichkeit Gott zu gefallen. Es ist nur durch Jesus Christus möglich, der alle diese Gesetze gehalten hat und der rein vor Gott war, ohne Sünde. Diese Lasten von Gesetzlichkeit mussten die Hebräer wieder ablegen. Dieses Krebsgeschwür, dieser Krebsgeschwür der Werksgerechtigkeit müssen auch wir ablegen, wenn wir den Lauf in unserem Leben weitergehen wollen. Ein zweites abzulegendes Hindernis, was er hier nennt, ist eigentlich die Wurzel von all unseren Problemen. Und das ist die Sünde. Das könnt ihr hier im Text sehen. Das ist die Sünde. Wir wissen im Psalm 51, Vers 5, schreibt David, dass wir in Sünde geboren sind. Das ist unser Anfangsproblem. Wir sind von Anfang an eigentlich ungehorsam gegenüber Gott und ihm gegenüber geistlich tot. Und dazu kommt noch, dass wir als Ungläubige unaufhörlich noch diesen Schuldenberg weiter aufmünzen, so wie gerade alle Staaten sich Schulden aufmünzen, ohne Ende. So haben wir das auch in unserem Leben gemacht. Nun, wenn wir nun Errettung erfahren und ein neues Herz bekommen, dann ändert sich zwar alles, aber wir kämpfen immer noch mit den Ausläufern und den Gewohnheiten unseres vorherigen Denkens und Handelns, oder? Wir sind zwar neue Menschen, aber wir haben immer noch mit zu kämpfen, mit wie wir vorgehandelt haben. Obwohl errettet, und das ist, was viele Ungläubige nicht verstehen, und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ungläubige Familie habt, die gehen immer davon aus, dass wenn man zum Glauben gekommen ist, dass man jetzt ein absolut perfekter Heiliger ist. Und man wird mit einer Lupe untersucht und oh, wehe, du hast irgendwas falsch gemacht. Klar, habe ich verstanden, das ist schon wie alle anderen auch. Aber obwohl wir errettet sind, sind wir keine Heiligen auf Erden. In dem Sinne, dass wir perfekt sind. Das kommt erst noch. Wir versagen manchmal. Wir fallen öfters. Aber wir kämpfen auch dagegen an. Und das nennt sich dann Heiligung und es ist ein Prozess, der vorangeht. Deshalb ruft Paulus im Römerbrief auch uns dazu auf, diese Werke abzulegen. Und zwar in Römer 13, Vers 12, wenn er sagt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Das Fatale hier ist, wenn wir mit diesen Sachen nicht aufräumen, wenn wir diese durchgegangenen Pferde in unserem Leben, diese ungezügelten Gelüste nicht eindämmen, dann werden die uns irgendwann einmal einholen und lähmen und unfähig machen, überhaupt noch irgendwas zu laufen und voranzugehen. Achte auch nochmal in Vers 1 darauf, was über diese Sünde gesagt wird. Sie umstrickt leicht. Das ist nicht etwas, was über monatelange Versuche zu sündigen kommt. Wir sind alle keine Amateure, wenn es zum Sündigen kommt, sondern es umstrickt uns leicht. Es ist eine leichte Sache, in Sünde zu fallen. Und das Bild ist hier von einer Leine. Und ihr könnt euch jetzt diesen Lauf vorstellen. Ihr habt es schon mal gesehen auf dieser Tatarbahn, wie man da in einem Stadion herumläuft. Da vorne ist das Ziel. Und wir laufen hier lang. Das sind überall Hindernisse und Hürden und so. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass diese Sünde es immer wieder schafft, uns unsere Schnürbänder zusammen zu knoten und uns Leinen um unsere Füße herumzulegen. Ist es möglich, mit gebundenen Schnürsenkeln und gebundenen Füßen über Hindernisse zu springen? Voranzulaufen? Das ist nicht möglich. Wir müssen diese Sünden, die uns umstricken, so leicht ablegen. Wir müssen damit aufhören, wir müssen brechen, denn wir sind neue Geschöpfe. Wir sind gegenüber der Sünde tot. Wir haben das erste Mal in unserem Leben die Möglichkeit, uns dazu entscheiden, nicht zu sündigen, was wir vorher nicht konnten. Aber wir haben ja diese unglaublichen Vorbilder, die wir gesehen haben, die es geschafft haben, die es so gelebt haben, die mit Sünde gebrochen haben, mehr und mehr in ihrer Heiligung, die diese Vorbereitung auch ernst genommen haben. Und an diesem Punkt angekommen, ermutigt der Schreiber des Briefes die Hebräer noch zu einer dritten und letzten Strategie. Und die ist, dass sie den Lauf mit Ausdauer laufen sollen. Sie müssen den Lauf mit Ausdauer laufen. Vers 1 nochmal. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Nur kurz, was wird hier über den Lauf gesagt? Wie wird er hier beschrieben? Der Lauf ist erstens ein Kampf. Der Lauf, in dem wir uns hier als Christus, als Christen befinden, wird als Kampf, als Wettkampf gezeigt. Und hier ist das griechische Wort, was dahinter steckt, ist ein Wort, das zeigt, dass man an einem Wettkampf teilnimmt, um zu gewinnen. Nicht wie bei der Olympiade, dass man nur teilgewonnen hat, sondern dass man an diesem Wettkampf, an diesem Kampf teilnimmt, um auch wirklich zum Ende zu kommen. Das ist das Bild hier. Verstehst du deine Pilgerreise so? Verstehst du dein Leben als Christ so, dass du auch wirklich zu dem Endziel kommen willst? Dass du mit 70, 80 Jahren immer noch stark stehst? Zweitens, der Lauf wird auch noch beschrieben, dass er vor uns liegt. Der Wettlauf hat nämlich schon längst begonnen. Wir können uns da nicht rausmogeln. Wenn du im Glauben stehst, hast du an diesem Lauf schon teilgenommen, ob du willst oder nicht. Der Lauf ist am Gehen. Die Frage ist, bist du dabei? Bist du daran, um dich vorzubereiten und weiterzulaufen? Und die Tatsache, dass dieser Lauf auch noch vor uns liegt, ist eigentlich auch ermutigend, weil es gibt uns immer wieder die Möglichkeit, diesen Lauf zu korrigieren, aufzustehen und weiterzumachen. Es ist nicht schon vorbeigelaufen und ist zu spät, sondern er ist ständig am Laufen und wir sind ständig dabei, um aufzustehen und uns so zu verhalten, wie uns Gott hier gezeigt hat. Drittens, der Lauf wird in Ausdauer auch noch beschrieben. Und es gibt ja den Spruch, den wir alle kennen, wer rastet, der rostet. Und das trifft auch im übertragenen Sinne auf unser geistliches Leben zu. Wenn wir Sünden schleifen lassen in unserem Leben, können wir am Ende nicht mehr aufstehen. Werden wir es nicht hinkriegen, um diese Drähte von unseren Füßen zu ziehen, diese Knoten aufzumachen und den Lauf wieder zu laufen. Und die Hebräer hier waren in Gefahr, fahrlässig mit ihrem Glaubensleben umzugehen. Sie hatten den Mut verloren, weiterzugehen. Den Glauben eigenscheinlich, denn der Glauben, den sie hatten, hatte augenscheinlich doch mehr Probleme, als sie am Anfang sich vorstellen konnten. Was ihnen fehlte, war Ausdauer. Und wir haben auch diese Probleme oft. Wir haben auch Ausdauerprobleme. Und wer schon mal trainiert hat, zum Beispiel im Kraftstudio war oder so, der weiß, dass Ausdauer und Muskelaufbau nur durch was kommt? Durch Widerstand, oder? Man kann einen Muskel nur dann aufbauen, wenn Widerstand kommt. Alle Übungen, die man so tut, sehen nur darauf aus, dass der Muskel hart arbeiten muss und gewisse Fasern reißen müssen, damit sie wieder zusammenpassen und am Ende stärker dastehen. Wenn du aber in deinem Leben es nicht schaffst, sich durch Widerstände durchzukämpfen, wirst du auch nicht wachsen. Wenn du keine Ausdauer hast, in deinem geistlichen Leben gegen die Probleme anzukämpfen, wirst du nie standhaft stehen können, wirst du nie stark stehen können. Wir brauchen Ausdauer. Nun, viele von euch würden wahrscheinlich sagen, das, was hier gesagt wurde, das kenne ich alles schon. Ist ja nichts Neues, oder? Wir wissen, dass wir oft nicht am rechten Fleck sind. Wir wissen auch eigentlich, was die Probleme sind, wenn unser Herz abtrünnig geworden ist. Viele von euch würden wahrscheinlich auch sagen, ja und Amen zu all dem, was ich gesagt habe. Aber am Ende ist doch immer noch eine große Frage da, oder? Wie kann ich in Ausdauer laufen? Ich weiß, dass ich in Ausdauer laufen soll, aber wie kann ich in Ausdauer laufen? Wie kann ich diese Ausdauer bekommen? Wie kann ich Anfechtungen und Problemen widerstehen, damit ich geistliche Ausdauer bekommen kann? Und die Antwort dazu ist in Versen 2 und 3 von Kapitel 12. Und es ist das Wie des Glaubenslaufs. Wir lesen es nochmal zusammen. Indem, wichtiges Wort wieder, Grund, indem wir hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Schaut auf Jesus. Betrachtet ihn auf das Intensivste. Der Autor des Briefes hier nennt hier speziell drei Dinge, die wir bei Christus betrachten sollen, um Ausdauer zu bekommen. Das erste ist, dass er Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Denn wenn es Christus ist, der Glauben in uns wirkt, wenn es auch Christus ist, der den Glauben in uns vollendet, was gibt es da noch dazwischen? Jesus ist der Ursprung. Er ist der Herrscher, der erste Grund meines Glaubens. Er ist aber auch der Vollender, der meinen Glauben zu seinem letztendlichen Ziel führt. Dann liegt die Kraft, um diesen Lauf voranzugehen, wo? Nicht in mir, sondern in Jesus. Ich war tot und er wirkte Glauben an dem Punkt in mir. Der Glauben, der mich zur Errettung gebracht hat, ist sein Geschenk, was wir auch in Epheser 2 sehen. Ich bin unvollkommen und ich bin unrein. Aber er ist beides, Perfektion und Reinheit. Ich bin unbeständig und wankelmütig. Aber er ist vertrauenswürdig und er ändert sich nie. Lest euch nochmal Hebräer 1 durch, wo Christus in all seiner Herrlichkeit beschrieben wird und wo gesagt wird, er ist die Ausstrahlung seiner, nämlich Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Gottes Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und somit trägt er auch deinen Glauben und dein Leben bis zum Ende hin. Und das ist extrem ermutigend. Das ist, was ich brauche, um mit Ausdauer zu laufen. Ich muss wissen, dass ich es nicht mit meiner eigenen Kraft schaffen kann und tun kann, sondern in seiner Kraft auf ihn schauend, auf ihn gerichtet. Der zweite Grund, weshalb der Blick auf Jesus Christus uns zu Ausharren produzieren soll, ist, dass er das Kreuz erduldete, um der vor ihm liegenden Freude willen. Das Kreuz von Golgatha ist in dem Dienst von Jesus Christus der zentrale Punkt. Und das ist der zentrale Punkt der ganzen Menschengeschichte. Ohne das Kreuz, also ohne Jesus Christus tot am Kreuz, gibt es keine Hoffnung. Ohne das Kreuz, ohne dass Jesus meine Sünden am Kreuz erkauft hat, habe ich keine Vergebung und bin noch in meinen Übertretungen gegenüber Gott. Das Kreuz von Golgatha war von menschlicher Ebene aus gesehen ein Desaster für Jesus Christus. Er wurde misshandelt und ausgepeitscht, um da hinzukommen. Und an einem Kreuz zu sterben, ist einer der absolut unmenschlichsten Tode, die man erleiden kann. Aber seht euch nochmal Vers 2 an. Wie ist Jesus Christus damit umgegangen, mit diesen Umständen, mit diesen Problemen? Er erachtete die Schande als nichts. Nichts. Weshalb ließ sich Jesus Christus so behandeln? Weshalb hat er dies alles als nichts gesehen? Wiederum Vers 2, schaut euch Vers 2 an. Um der vor ihm liegenden Freude willen. Wohin war Jesus Christus Blick gerichtet? Nach vorne. Jesus hatte ein Ziel vor Augen, denn er kam auf die Erde, um der Sünde ein Ende zu setzen, um sich selber als Bezahlung zu geben, damit die glauben könnten, die zum Glauben kommen. Und er hatte Ewigkeit vor sich als Blickwinkel, siegreiche Ewigkeit. Und das ist auch der Beweggrund zur Ausdauer. Wir sollen auf ihn schauen, denn er ist das ultimative Vorbild. Er erlitt Dinge, die kein Mensch hier in diesem Saal oder sonst jemals auf Erden erleiden muss. Wir vergleichen unsere Probleme mit seinen. Wenn Christus Jesus, der in jedem von uns als wiedergeborener Mensch ist, diese Dunkelheit und diese Probleme überwinden konnte, Mann, was haben wir dann noch zu verlieren? Was können wir alles in diesem Leben durchmachen und durchhalten, wenn er das geschafft hat, der in uns lebt? Und weil er nun in uns ist, haben wir genau auch diese Versprechen von unsagbarer Freude. Und das ist auch, was die Glaubenshelden anschauten. Das ist, was die Glaubenshelden so vorbildlich macht. Sie haben nicht sich selber angeschaut oder ihren Glauben, sondern sie haben nach vorne geschaut. Die Dinge, die noch kommen werden in Jesus Christus. Sie folgten Jesus Christus, der auch einem Ziel folgte. Wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Wir sind noch nicht zu Hause. Das Beste kommt noch. Und das Beste ist Jesus Christus selbst. Alles andere verblasst ihm gegenüber. Und das ist eine der Hauptaussagen im Hebräerbrief. Alles andere verblasst gegenüber Jesus Christus. Und der dritte Grund, weshalb der Blick auf Jesus Christus uns zum Ausharren bringen muss, ist, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Schaut euch den Vers nochmal an. Er sitzt zu Rechten Gottes. Vers 2. Als er von Toten auferstanden ist, kehrt er dahin zurück, wo er vor 33 Jahren hergekommen ist. Und zwar zurück zum Vater. Aber diesmal als Sieger über die Sünde und über Satan. Jesus Christus hatte durch seinen Tod dem Satan und der Sünde ein Ende gesetzt. Der Stachel des Todes wurde zerschmettert. Die Türe zum ewigen Leben wurde in zwei gerissen und aufgemacht. Er kehrte zu seinem Vater zurück, um was zu tun? Und an seiner Rechten zu sitzen. Nun, zu seiner Rechten, das ist etwas, was damals die Menschen besser verstanden hätten, als wir es heute verstehen. Denn damals gab es noch Könige und Herrscher, was wir heute so nicht mehr haben. Und es war sehr üblich, dass die Könige und Herrscher ihre Zepter in ihrer rechten Hand hielten. Und es war ein Sinnbild von Stärke und Gewalt und Herrschen. Und das ist das Bild, was hier verwendet wird. Jesus Christus kehrte zum Vater zurück, um zu herrschen, um da zu sein, um die Stärke von Gott zu sein. Die Überwindung von Jesus machte ihn zum Herrscher über alles. Gott, der Vater, gab Gott dem Sohn die ganze Schöpfung als Regierungsbezirk. Das heißt, Jesus Christus hat die Macht, alles zu tun, was er möchte. Er kann Planeten erschaffen, er kann die Welt zerstören, wenn er will. Er kann aber auch dich und deinen Glauben aufrechterhalten, oder? Wenn der Gott, der die ganze Universum erschaffen hat, weil Jesus Christus hat es erschaffen, das lesen wir auch im Hebräerbrief, wenn er derjenige ist, der Planeten erschaffen kann, der Universum erschaffen kann, der alle Atome erschaffen kann, der die Physik erschaffen kann, dann kann er doch auch unsere kleinen Leben aufrechterhalten, oder? Oder glauben wir das nicht? Er kann all diese großen Sachen machen, aber mich mit meinen kleinen Problemen, die kann er nicht lösen. Ist doch schwachsinnig. Jesus Christus, wenn du im Glauben stehst, ist in uns. Und zwar in der Form vom Heiligen Geist. Und er hat die Macht, dich auch auf der Gerade zu halten. Alle Macht. Er ist das ultimative Beispiel. Er ist der Weltmeister in diesem Lauf. Er ist der Erste, der vorneweg mit aller Kraft und aller Ausdauer gelaufen ist und angekommen ist. Lasst uns nicht in unserem Leben auf unsere eigenen wackeligen Füßen, unsere verkrüppelten Füße schauen, sondern auf ihn, der es gelaufen ist. Um den Mut für diesen Wettlauf nicht zu verlieren, sollten wir intensiv ihn betrachten. In Vers 3 steht, achtet doch auf ihn. Und dieses Wort achtet auf ihn sagt genau das auf. Achtet auf das Intensivste. Nicht nur so ein bisschen hier und mal da schauen, sondern unser ganzer Blickwinkel in unserem Leben muss auf ihn sein. Achtet auf ihn, schaut auf ihn, folgt ihm nach. Wir sollen ihm in allem nachahmen, aber vor allem im Glauben vertrauen, dass der, der dieses gute Werk in uns angefangen hat, auch die Macht hat, es zur Vollendung zu bringen. Und dieser Blickwinkel, dieser intellektuelle Blickwinkel und Blickwinkel in unserem Leben gibt uns die Ausdauer, auch durch schwere Zeiten durchzulaufen. Denn Jesus Christus hat die Macht. Er ist der Vollender unseres Glaubens, nicht wir. Also, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, um unseren Glaubenslauf in unserem Leben zu vollenden? Was müssen wir tun, wenn wir einen Durchhänger haben, wenn wir versucht sind, vom Glauben abzufallen oder versucht werden, zu denken, dass dann vielleicht noch andere Dinge besser sind? Wir müssen erstens durch unsere Vorgänger motiviert sein. Wir müssen unseren Blickwinkel darauf haben, dass es schon so viele gab, die viel mehr erlitten haben als wir und die im festen Glauben standen und diesen Weg gegangen sind. Wir müssen zweitens alle störenden Lasten ablegen. Alle diese Dinge, die uns daran hindern, voranzugehen, und die Sünden, die uns so leicht umstricken. Und wir müssen drittens den Lauf mit Ausdauer laufen. Und wie? Indem wir unser ganzes Leben, unsere Richtung auf Jesus Christus fokussieren und wissen, dass er die Macht und die Kraft hat, uns auch weiter in diesem Lauf voranzubringen. Dieser Lauf, dieser Wettkampf, der unser geistliches Leben ist, ist das Wichtigste, was du jemals in deinem ganzen Leben teilgenommen hast. Es gibt nichts Wichtigeres mit Sicht auf die Ewigkeit. Mit Sicht auf die Ewigkeit ist dieser Lauf, der unser Glauben ist, überlebensnotwendig. Denn es ist entscheidend, und zwar hier auf dieser Erde, jetzt in dieser Zeit, ob wir mit Ausdauer laufen oder nicht. Später wird es zu spät sein. Ihr habt bestimmt mal alle gehört, dass wir ewige Wesen sind. Alle von uns sind ewige Wesen. Einer meiner Lieblingszitate von C.S. Lewis, was ich jetzt nicht wiedergeben werde, weil es auch sehr lang ist und auf Englisch, spricht genau das aus, wo er zusammenfassend sagt, es ist eine furchterregende Sache zu denken, dass du den ganzen Tag lang neben Leuten sitzt und arbeitest, mit ihnen Witze machst und sie über den Tisch ziehst, die ewige Wesen sind. Entweder so herrlich, dass wenn du sie jetzt sehen würdest, versuchst wärst, niederzuknien vor ihnen, oder entweder so schrecklich, dass du es noch nie in deinem Albtraum vorstellen konntest, wie sie aussehen. Das sind die Leute, mit denen wir tagtäglich zusammen sind. Und dieser Lauf hier auf Erden macht es aus, in welche Richtung wir gehen. Wenn wir die Ausdauer haben, auf Jesus Christus zu schauen, es ist wichtig, dies richtig zu kriegen. Und wenn dem so ist, dann kann ich nur eines sagen, renn um dein Leben. Renne um dein Leben. Lass dich nicht abschütteln von den leeren Versprechen der Welt, von den leeren Versprechen der temporären Sünde gegenüber deinem Fleisch. Lass dich nicht anlügen von deinen Verlangen und Begierden. Ergib dich nicht in diesen schwierigen Zeiten, wenn dein Glaube nur noch ein flackerndes Kerzenlicht im Wind ist, sondern steh auf, geh voran, mach weiter. Schau auf Jesus Christus und schau dir die Vorbilder an. Steh auf und lege die Lasten und Sünden ab, die dich zurückhalten. Zieh deine Laufschuhe an, nimm die Knoten aus deinen Schnürsenkeln raus und richte deinen Blick auf den, der auf der Zielgerade schon steht, auf der Ziellinie, hinter der Ziellinie. Und laufe deinen Lauf hier auf Erden mit absoluter Ausdauer. Denn es geht um dein Leben. Renne um dein Leben. Amen.